SWR 2 Podcast.
Guten Morgen zusammen. Wir melden uns ganz, ganz, ganz früh morgens diese Woche. Hier Julia Nestlin für euch und am anderen Ende der Leitung
Sina Kürz, auch für euch.
Guten Morgen. Unsere Stimmen müssen sich, glaube ich, noch ein bisschen aufwärmen. Wir haben uns nämlich die letzte Nacht für euch um die Ohren gehauen. Leute, wir waren ewig wach. Es wurden nämlich Nobelpreise verliehen. Also nicht die Nobelpreise, sondern die Ig-Nobelpreise.
Genau, die für uns viel wichtigeren Preise, würde ich mal sagen, weil sie absolutes Fakt-Up-Niveau haben, die Forschungsergebnisse.
Absolut. Es geht da ja um, sag ich mal, kuriose Forschung aus dem letzten Jahr und es geht so ein bisschen darum, ich glaube, man soll erst lachen und dann nachdenken.
Genau, sagen Sie, genau. Ne? Das ist die absolute Definition davon. Die Menschen erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen. Nicht andersrum, wie es bei manchen anderen Forschungsergebnissen vielleicht sein könnte.
Ich fand in dieser Zeremonie so viel so kurios, beispielsweise, dass ständig Papierflieger losgelassen wurden.
Das fand ich noch ganz süß, so. Also es geht. Es war dreimal, glaube ich, oder?
Ja, mindestens. Und also die Leute, die feiern das auch. Also die sind alle so ein bisschen schrullig da drauf, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ja, es gibt dann auch so Sachen wie, die Leute haben irgendwie 24 Sekunden Zeit, um etwas zu erzählen oder zu erklären. Und dann nochmal 7 Worte dafür. Es sind dann die 24-7 Lectures, die gemacht werden. Also es gibt ganz tolle Elemente.
Das gab es noch öfter. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir nicht komplett reingezogen, weil es dann wirklich irgendwann ein bisschen zu abstrus war und ich auch zum ersten Mal wirklich gemerkt habe, ich habe es dann auch laut ausgesprochen, ich bin froh, dass ich nicht mehr in der Uni bin. Weil die Menschen, die da an dieser Preisverleihung teilnehmen und so, ne, das sind einfach diese typischen Nerds, ne?
Richtig nerdy, ja. Aber ich fand es so schön, weil die Leute hatten offensichtlich wahnsinnig Spaß
die
dabei.
Die waren total happy. Und das war auch das Einzige, was mich persönlich, also es ist sehr früh am Morgen und schon so harte Kritik, aber das war auch das Einzige, was mich persönlich so an dieser Veranstaltung ein bisschen festgehalten hat, dass die einfach alle so glücklich waren und so viel Spaß hatten bei ihren kleinen Darbietungen und ja, bei der Verleihung und so. Also sie waren einfach richtig happy. Und wie spricht man das jetzt aus? Ig Nobel, müssen wir was zum Namen sagen. Also es ist eine satirische Preisverleihung.
Ig Nobel. Ja, also Ig Nobel gibt es wohl auch auf Deutsch. Mhm. Ig Nobel, Ig Nobel. Und das bedeutet wohl auch unwürdig. Und eben aus diesem Wortspiel natürlich mit Nobelpreis, dass man halt dann nicht die total ernst zu nehmen und crazy, 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 toll fortschrittlichen Forschungen auszeichnet, sondern halt mal die man halt, die wir wollen.
Genau,
die eigentlich genau zu uns passen. Deswegen reden wir auch drüber.
Genau, das ist das, was wir brauchen. Genau. Ja, und es sind auch wirklich sehr, also es werden jedes Jahr 10 verliehen. Ist ja auch was man dazu sagen kann. 10 in allen Kategorien, die man sich vorstellen kann. Also über Physik natürlich auch, Medizin, Wirtschaft. Es gibt sogar einen Friedens-Ig-Nobelpreis. Fand ich auch nicht schlecht.
Der wurde dieses Jahr für Lästern verliehen.
Ja, für Forschung über Lästern.
Forschung zu Lästern.
Über Gossip. Fand ich auch nicht schlecht. Nee, also ist eine gute Sache. Seit 1991 und jedes Jahr kriegen 10 Forschungsergebnisse oder dann eben Forschungsgruppen oder ForscherInnen diesen Preis verliehen. Und auch wenn es unwürdig und unedel heißt, muss man denen mal wirklich zurechnen. Die wirken nicht so, als wäre es irgendwie eine Beleidigung oder so. Die Leute waren alle total happy und begeistert, waren teilweise auch verkleidet. Ja. Also es ist einfach sehr süß.
Ja, wahnsinnig süß fand ich die mit ihren Badeentchen.
Ja.
Die hatten alle eine Badeente im
Das
Bild.
War auch natürlich meine Favorite-Verleihung, muss ich sagen. Und zwar für, ich muss es gerade nochmal nachlesen, wie das
Bio? War es Bio?
Das mit den Entchen?
Physik?
Mit den Entenformationen? Nee, das war tatsächlich Physik.
Mhm.
Und zwar for trying to understand how ducklings swim in formation. Also Ig Nobelpreis 2022 verliehen in der Kategorie Physik, um zu verstehen, warum Entenkinder in bestimmten Formationen hinter ihrer Mutter vorbei, hinter ihrer Mutter her schwimmen. Meine Güte, es ist wirklich noch früh. Ja, also fand ich ganz süß. So, da wurden Entchen wurden gebraucht in diesen Forschungen, die schwimmen sollten, die hinter ihrer Mama her schwimmen. Das wurde sich genau angeschaut. Schwimmen die in einer Reihe? Schwimmen die manchmal irgendwie in so einem Pulk? Was genau sind dafür Vorteile? Also es ist so ein bisschen so hydrodynamisches Verhalten. Aerodynamisches Verhalten, ich weiß nicht, was halt so am sinnvollsten ist, was am wenigsten Energie kostet für die Entenkinder.
Mhm.
sozusagen.
Okay, und meistens schwimmen sie doch in einer Linie, oder?
Ja, sie schwimmen meistens in einer Linie. Was macht am meisten Sinn? Weil sie dann sozusagen auf den Wellen surfen, die die Mama hinterlässt sozusagen. Ja, also die Mama schwimmt vor und dann wird das Wasser natürlich so in Bewegung gebracht hinterher. Mhm. Und das ist für die Entchen am praktischsten, wenn sie dann direkt auf diesen Wellen surfen. Das spart Energie.
Weiß man, wie viel Energie man dadurch sparen kann?
Das haben die bestimmt auch herausgefunden, aber das habe ich mir dann nicht mehr durchgelesen. Okay. Aber was natürlich auch spannend ist, ist zu überlegen, auch so, wenn man es so aus Forschungsgeldsichtung betrachtet, was bringt uns das, das zu wissen? Ich meine, Grundlagenforschung kann man ja generell sagen. Ne? Aber
ich meine, also wenn man jetzt feststellt, dass irgendwie Wellen, wenn man hinter jemand anderen ist, voll viel bringen, das ist ja auch für die Schifffahrt und so voll wichtig, oder?
Genau, Schifffahrt, da ist nämlich jetzt die Überlegung, ob man Schiffe vielleicht oder Boote vielleicht besser so in Entenform baut. Ne? das könnte man machen. Oder ob man ein großes Boot hat und dann kleinere Bötchen dahinter, ob das mehr Sinn macht. Die Boote müssten vielleicht kleiner sein.
Ja, stell dir mal vor, auf dem Rhein in Zukunft nicht mehr so ein großes, fettes Container, Schiff, sondern ein so ein bisschen größeres und dann mehrere so hintereinander gehängt.
Ja, das sieht ja irgendwie ganz süß aus, oder? Dann noch gelb angestrichen und dann steht da Duckling drauf. Boote haben doch immer auch einen Namen. Duckling 1,
ja,
Duckling 2, Duckling 3.
Ja. Ja, okay. Also dann kann man das ja auf jeden Fall für was benutzen.
Ja, natürlich. Alles ist irgendwie sinnvoll bestimmt. Ne? Was gab's noch?
Psychology gab es, glaube ich, nicht. Safety war ein Elchdummy, der gebaut wurde, weil in Schweden und, so, und Alaska gibt es ja so viele Unfälle damit. Biologie ging es darum, dass Skorpione ihren Schwanz abwerfen.
Ja, und dann nicht mehr kacken können.
Nicht mehr kacken können, genau. Bei Art History ging es um Einläufe bei den Mayas, die man auf Tonkrügen gefunden hat.
Das ist auch absolut fucked-up-würdig. Alles fucked-up-Content.
Engineering, wie viele Finger man zum Türknopf drehen, je nach Größe des Knopfs nutzt. Also ist wirklich tolle Sachen. Aber was mir besonders gefallen hat, war Applied Cardiology, also die angewandte Kardiologie. Und zwar haben die rausgefunden, woran weiß man, dass man sich mag. Wir haben hier bei Fact Up schon mal drüber gesprochen, dass es auch um Gesprächspausen gehen kann, also wie schnell man aufeinander antwortet. Aber die haben jetzt geguckt, wie ist es denn beim Dating? Also was sind denn da so Faktoren, die auf jeden Fall indizieren, dass man hier gerade klickt, dass man irgendwie so ein Gefühl füreinander hat. Und man könnte meinen, es ist irgendwie lächeln, es ist nicken, es ist Bewegung imitieren, sich besonders lange in die Augen gucken und so weiter. Aber das ist überhaupt nicht zuverlässig. Was eine sehr zuverlässige Messgröße ist, ist, ob sich die Herzschläge der Menschen, die sich gerade kennenlernen, synchronisieren über die Zeit, dass miteinander interagieren, und die Leitfähigkeit der Haut. Das hat dann bestimmt auch was mit Feuchtigkeit und Schwitzen zu tun.
Die Leitfähigkeit der Haut, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Ich habe das nur mit der Herzfrequenz. Aha.
Ja, die Leitfähigkeit spielt irgendwie wohl auch mit rein. Und was ich da so lustig finde, ist, dass die Menschen selbst es gar nicht richtig, also nicht richtig vorhersagen konnten oder dann gesagt haben, ja, vielleicht war es das oder das oder das. Aber mit dem Herzschlag, das war wohl so ein guter Prädikator oder Indikator. Ja, das heißt, in Zukunft dann irgendwie beim Date nicht irgendwie gucken, okay, wie sitzt er da oder sie oder überschlägt er oder sie auch die Beine, sondern
einfach mal einen Puls messen.
Mal kurz dein Herz, ja, können wir kurz Pulsvergleich machen?
Oh, was für eine schöne Armbanduhr, darf ich mal kurz an dein Handgelenk, ja.
Möchtest du nicht mal meine schlaue Uhr kurz anziehen?
Ja, anders könnte man es nicht raus.
Ja, war es total schön.
Kleine Verwirrung auf Twitter in der letzten Zeit, also die zumindest uns verwirrt hat oder mich verwirrt hat. Ein Account mit dem Namen Ice Giant Missions hat ein Bild getwittert von einem Poster. Ein Poster, was irgendwie aussieht, als wäre es so ein offizielles Poster oder ein offizieller Post von der NASA, wo die NASA angeblich aufruft, einen guten Namen für eine Raumfahrtmission zum Uranus vorzuschlagen. Mhm. Wie könnte eine Raumfahrtmission heißen? Was für einen Namen könnte sie tragen, wenn sie als Zielobjekt den Uranus hat? Also mir fällt ehrlich gesagt auch kein besserer Tweet ein, um wirklich jede Tastatur von jedem einzelnen Nerd auf Twitter zum Glühen zu bringen. Weil, also ich weiß nicht, ob du diesen Gag kennst mit Uranus, Uranus. Das ist für mich ja der älteste Gag der Welt,
obviously,
gefühlt. Ja, du
yes.
Nickst. Yeah. Obviously, genau. Also ich kann gern freiwillig nochmal zusammenfassen, warum das jetzt ein Gag ist, was daran witzig ist. Also gern kann ich das freiwillig erklären. Uranus auf Englisch ausgesprochen klingt wie, oder wird erstmal ausgesprochen, Uranus, war es richtig? Mhm. Uranus, genau. Und wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, dann klingt es wie your anus. Also auf Deutsch, Moment, ich gebe es kurz in Google Translate ein, dein Anus. Hm. So, ha, jetzt haben wir es einmal durchexerziert. Deswegen ist es unfassbar witzig. Und Raumfahrtmissionen, ja, haben ja immer schöne Namen, haben meistens sehr philosophische Namen, sehr auch mal romantische Namen. Genau, und wenn du Twitter fragst, wie könnte man eine Raumfahrtmission zum Uranus nennen oder to Uranus, dann rasten die natürlich komplett aus.
Das kann ich mir absolut vorstellen. Was könnte auch schief gehen? Ich meine, wir erinnern uns alle an Snowy McSnowface und Boaty McBoatface.
Aber was war das denn genau?
Ich meine, Snowy McSnowface ist einer von drei großen Schneeräumgeräten, die vor einigen Jahren in UK neu eingesetzt wurden. Und dann durfte The Public auch den Namen bestimmen. Aber kommen wir zurück zu Uranus. Also ich kann mir vorstellen, es gibt einige Witze mit Operation Buttplug, I don't know.
Ja, genau. Mhm. Das war ein Beispiel, zum Beispiel, also sowas ähnliches wie Buttplug wurde natürlich genannt. Ich habe sie mir ehrlich gesagt alle durchgelesen und also ich weiß nicht, ob ich einfach schlecht drauf bin in letzter Zeit, aber ich kann da nicht lachen. Ich glaube, die einzigen beiden, die ich irgendwie ganz gut fand oder die drei, einer hieß Enema. Mhm. Enema, das Wort kannte ich zum Beispiel nicht. Oder wie heißt es auf Englisch? Also heute ist es ja wirklich Englisch.
Enema?
Enema. Enema. Mhm. Enema, das Wort kannte ich nicht. Aber Enema klingt ja auch schon wieder wie so eine Gottheit.
Oder ist es der weibliche Form, die weibliche Form von Eneas? Unser dritter Kollege, Eneas Roch.
Das finde ich gut. Eneas und Enema. Nee, Enema ist, auf Deutsch heißt es Einlauf.
Ah, wir hatten es doch gerade von Einläufen bei den Mayas.
Ja, genau. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Es gab auch ein Enema bei den Mayas anscheinend. Genau, Enema finde ich irgendwie, könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Dann gab es natürlich so ganz viele Abkürzungen, wie zum Beispiel RECTUM. Wenn man es einmal dann vorlesen würde, wäre es Rectum oder Rectum. Fand ich auch ganz nett. Also RECTUM, ne? Und jeder Buchstabe steht für ein Wort und in dem Fall für Research Education Charging Towards Uranus Missions.
Mm, ja, auch möglich Advanced Solar System Herschel Outer Limits Explorer. Könnt ihr euch jetzt selbst nochmal durch den Kopf gehen lassen, was das bedeutet.
Auch ganz schön. Okay.
Aber ja. Herschel ist irgendwie, der hatte auch was mit dem Uranus zu tun, gell?
Genau, Herschel oder auf Deutsch Friedrich Wilhelm Herschel ist der Entdecker des Uranus tatsächlich. Genau, auch ein Mensch, der sich sehr für Astronomie interessiert hat und schöne Teleskope gebaut hat und sich den Himmel angeguckt hat und Doppelsternsysteme gefunden hat und unter anderem natürlich auch den Uranus. Mhm. Es ist auch ein bisschen bitter mit dem Uranus, muss man sagen. Also ich glaube, der ist so auf jeder Planeten, bei allen Planetencharts ist er, glaube ich, der unbeliebteste Planet, einfach wegen diesem Namen. Ne? Dabei hat es echt Jahrzehnte gedauert, bis mal wirklich festgelegt wurde, wie dieser Planet eigentlich genau heißt. Ne?
Aber wie hieß er vorher?
Es gab verschiedene Sachen. Also zum Beispiel Herschel hat ihn gar nicht Uranus getauft, sondern er wollte ihn eigentlich zu Ehren von König George III. Damals, ich weiß gar nicht, ob das damals der damalige Regent war, aber einer der, auf jeden Fall König George III., hat er ihn Georgium Sidus genannt. Das heißt übersetzt Georgs Stern.
Und dann hat er noch das Volk gefragt, wie sie es nennen wollen und dann kam Uranus raus.
Dann gab es ganz viele. Also einer wollte es dann Urania nennen. Urania kann man auf jeden Fall nicht so schnell zu Uranus kommen, ne? Aber das ist irgendeine Muse in der Astronomie gewesen, also auch wieder in der Mythologie. Irgendwelche Leute haben den Planet auch die ganze Zeit nur Herschel genannt, also nach dem Entdecker. Wäre vielleicht auch angenehmer gewesen. Und dann, weiß ich nicht, irgendwann hat sich dann das Wort Uranus oder Uranos eigentlich durchgesetzt. Und das ist auch so eine griechische Gottheit, Gottheit des Himmels. Ja, und dann wurde es irgendwann lateinisiert, damit es vereinheitlicht ist mit allen anderen Planeten. Und dann war es Uranus.
Okay, warum ist es denn überhaupt, also wenn die jetzt eine Mission dahin machen wollen, warum würde es sich lohnen, mal zum Uranus zu fliegen?
Man weiß auch nicht so viel über den Uranus, ehrlich gesagt. Also das meiste, was man vom Uranus weiß, ist über die Voyager-2-Sonde, also eine von diesen Sonden, die irgendwie far, far away aus dem Sonnensystem rausfliegen soll. Und die ist irgendwann, das war, glaube ich, ja, irgendwie, genau, 1986 ist Voyager 2 nämlich am Uranus vorbeigeflogen und hat ein paar Fotos von ihm gemacht. Das sind auch, also wenn man Fotos vom Uranus sich anguckt, sind es meistens Fotos von Voyager 2, die sie dann zu uns rübergeschickt hat. Die hat auch neue Monde entdeckt. Der Uranus hat nämlich auch Monde, einige sogar, 27 sind es, glaube ich, aktuell.
Oh, wow.
Hat auch ein kleines Ringsystem, also nicht nur der Saturn hat einen Ring, der Jupiter hat, meine ich, auch einen Ring, ne? Also kann man nur nicht so gut sehen. Genau, und also ich weiß nicht, es gibt, alle Planeten haben ja irgendwelche crazy Sachen, ne? Also für uns würde ich sagen, Julia, ist am interessantesten, dass der Uranus natürlich unsere Lieblingsfarbe hat, ne? Du bist doch auch ein großer Fan von diesem Salbeigrün, ja, ähnlichen, ist nicht Salbei, was, ja, ist es denn eigentlich genau?
Mintgrün, dieses, Lindgrün.
Ja, so Mint, Mint-Lindgrün. Also das finde ich ja persönlich sehr schön, ne?
Ah, der hat die Farbe, ich habe irgendwie blau im Kopf.
Ja, es ist so ein blau-grün halt. Okay. So wie deine Handyhülle auch.
Ah ja. Stimmt, okay, dann kann ich es mir gut vorstellen, genau, danke.
Das kommt durch das Methangas, was da, oder durch zumindest die Zusammensetzung, ja, von dem Gas, ist ja ein Gasriese, das besteht ja zum größten Teil aus Gas. Ja. Und was ich zum Beispiel völlig crazy finde am Uranus, ist, dass die Rotationsachse vom Uranus, die ist so um fast 98 Grad oder so geneigt. Mhm. Also das heißt, der Uranus rollt sozusagen um die Sonne, kann man sagen. Bei uns ist es ja so, es ist schwierig in einem
wie so ein, wir sind wie so ein Kreisel, der sich um die Sonne dreht.
Genau, und ja. Uranus, und alle drehen sich ja auch noch um sich selbst. Ja. Aber der Uranus, da ist die Bahn sozusagen, dass immer ein Pol zur Sonne zeigt. Mhm. Ein halbes Uranusjahr zeigt der Nordpol straight zur Sonne, straight in Richtung Sonne. Die Rotationsachse zeigt also immer in Richtung Sonne. Und oft, wenn der dann einmal um die Hälfte ist, um die Sonne, zeigt der Südpol zur Sonne. Das, okay, finde ich völlig crazy. Und wie das genau passiert ist, ob irgendwas dagegen gekracht ist, dass sich die Rotationsachse mal geneigt hat, fand ich irgendwie schon ganz cool. Mhm. Aber es ist vor allem auch ein ewiger Winter dann. Ewiger Sommer, ewiger Winter.
Unangenehm.
Ja.
Aber es gibt nichts.
Also, weil so ein Uranusjahr dauert ja 84 Erdjahre.
84 Erdjahre?
Ja, 84 Jahre braucht der Uranus, um einmal um die Sonne rumzukommen. Das heißt, wir haben ungefähr, weiß ich nicht, 42 Jahre den Nordpol Richtung Sonne. Mhm. Und 42 Jahre dann den Südpol Richtung Sonne.
Hm. Das weiß ich auch, woher Game of Thrones seine Idee hat mit dem ewigen,
genau,
Winter.
Genau, eigentlich, ja, genau. Westeros ist angesiedelt auf dem Uranus.
Was hast du gerade gesagt, Sina? 84 Jahre auf der Erde sind ein Jahr auf dem Uranus.
Ja, der Uranus braucht 84 Erdjahre, um einmal um die Sonne zu kommen.
Ja, okay.
Sonst,
okay,
klingt es so, als würde er die Zeit schneller gehen.
Ja, weil das heißt, die Queen hat auf jeden Fall ein Uranusjahr mindestens gelebt, weil die ist ja 96, ja, geworden. Das heißt, sie hat ein Uranusjahr mal komplett erlebt. Ah ja, okay, weil ich habe mich natürlich ein bisschen mit der Queen beschäftigt, ne? Das ist natürlich hier Talk of Town immer noch. Und besonders habe ich mich gefragt, was hat sie denn eigentlich für die Wissenschaft getan? Ne? Also gibt es da irgendwelche Verbindungen bei ihr? Und es gibt schon einige Sachen, die man da besprechen kann. Unter anderem hat sie natürlich ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Ritter oder zur Ritterin geschlagen und Ehrungen verliehen. Unter anderem an Tim Berners-Lee, dem wir alle sehr dankbar sind, für das Internet.
Ach so, scheiße, ja, ich kann mir die Namen nicht merken. Ja.
Und Jane, ja, Goodall, die Schimpansenverhaltensforscherin.
Oh, ja, das weiß ich.
Die ist natürlich auch von ihr geehrt worden und. Und hier, ich meine, Queen Elizabeth, auch wenn sie selbst wahrscheinlich ein sehr antitechnologisches Leben grundsätzlich gelebt hat, in einem alten Steinpalast, in einer Monarchie. Sie hat natürlich, war die erste Königin, die ihre Krönung live im Fernsehen hat übertragen lassen.
Korrekt.
Und ja, sie hat auch von der Mail, ihr Account hieß HME2, also Her Majesty Elizabeth II wahrscheinlich, bis zu Zoom hat sie viel gemacht.
Sie ist die erste mit einer E-Mail.
Nicht die allererste, aber sie hat schon 20 Jahre vor uns eine E-Mail verschickt. Hat natürlich auch
nein, aber sie ist die erste Monarchin.
Sie ist bestimmt
erste
die erste
britische Monarchin
mit
E-Mail.
Safe.
Also ihr Vater George hat das wahrscheinlich, der hatte noch keine E-Mail. Wann ist der nochmal gestorben?
56 oder sowas. So um den Dreh. Genau, und sie hat das weltweit zweite öffentlich genutzte Atomkraftwerk eröffnet. Das erste in Großbritannien. Das erste Full-Scale-Atomkraftwerk. Und sie hat
Kritik an der Krone.
Und sie ist auch mit dabei bei diesen Nachrichten, die Apollo 11 auf den Mond gebracht hat. Ne? Da gibt es ja so eine Scheibe, die da dann noch liegen gelassen wurde von verschiedenen Regierenden von Ländern, die da so Goodwill-Messages hinterlassen haben. Also sie hat schon so ein bisschen was mit Wissenschaft und Forschung irgendwie zu tun. Ich sag mal, in Sachen historischer Aufarbeitung des Kolonialismus, da hat sie sich weniger engagiert, wenn man es so sagen kann. Aber in anderen Bereichen der Wissenschaft war sie durchaus engagiert. Genau.
Also ich bin ihr besonders dankbar für alle Kinder und für alle Enkelkinder und für den gesamten Input, Und bestimmt werden jetzt auch schon wieder neue Folgen geschrieben für die wunderbare Serie The Crown. Dürfen wir hier Werbung machen? Also ich hatte einen sehr großen Spaß mit dieser Serie und es hat mein Geschichtswissen auch nochmal sehr aufgefrischt.
Ja, ich mag die tatsächlich auch ganz gerne. Und auch bei ihren Corgis, wenn du jetzt sagst, hier ihre Kinder, Corgis waren ja auch praktisch ihre Kinder, auch da spürt man eine gewisse Nähe zu einer Wissenschaft. Ein Apollo ist zum Beispiel unter ihren Corgis gewesen und in ihrer Zucht.
Nein.
Ein Uranus war leider nicht dabei. Aber da auch sehr interessant, es gibt natürlich auch so richtige Aufstellung, ne? Welcher Corgi hier stammt von welchem ab und ihren allerersten Corgi hat sie relativ jung bekommen, aber der erste, der dann eine ganze Dynastie begründet hat, war Susan, der Corgi, den sie zu ihrem 18. Geburtstag bekommen hat und der letzte Nachfahre von Susan starb 2018 erst. Also sie hat über ihre ganze Regentschaft mehr als 30 Corgis besessen und ganz, ganz viele gezüchtet und am Ende hat sie aber gesagt, sie möchte keinen Corgi aus ihrer Dynastie hinterlassen. Jetzt ist natürlich die Frage, die hatte ja am Ende trotzdem noch Corgis. Da sind ihre Kinder dazwischen gefunkt, die haben ihr nämlich nach dem Tod von Susan trotzdem noch Corgis geschenkt und haben da nicht so ganz mitgespielt. Ja.
Ja, aber Moment, was heißt denn, sie will keine Corgis hinterlassen nach ihrer Regentschaft? Das heißt, alle anderen Corgis müssen jetzt...
Susan war tatsächlich, war der erste und der letzte Corgi, also der letzte Nachfahre von ihrem ersten Corgi Susan ist 2018 gestorben, aber sie hat irgendwann aufgehört, weiter zu züchten. Das hat sie gemacht. Also es waren, glaube ich, 14 Generationen, die dann am Ende am Start waren und der letzte ist dann aber auch von ihr gegangen und vielleicht hat sie es gespürt, dass es mit ihr dann auch zu Ende geht, 4 Jahre später.
Aber wie alt ist sie jetzt geworden? 96, ne?
96, ja.
Ja, nicht schlecht.
Nicht schlecht.
Nicht schlecht.
Also man muss sagen, Wissenschaft, Technik war ihr durchaus nahe, könnte man sagen. Sie hatte auf jeden Fall eine Begeisterung dafür, hat das auch unterstützt. Ich meine jetzt hier Charles.
Aber sie war ja auch Mechanikerin,
Sie war ja auch Mechanikerin, auch
noch, richtig. Genau, sie musste ja auch irgendeinen Job haben dann, während...
Sie musste nicht, sie wollte, glaube ich.
Das fand ich irgendwie auch ganz cool, ja. Ne? War eine Automechanikerin. Ja, ja. Gibt es auch schöne Bilder, wie sie dann in Schwarz-Weiß... da vor irgendwelchen Autos
voll
kniet und das,
aber
das kann die Queen.
Das kann sie. Aber eine Nachricht hat mich dann doch etwas verwundert zurückgelassen, die ich jetzt noch gelesen habe nach ihrem Tod. Es geht um The Bees. Es gibt zwar auch einen Corgi, der Bee heißt, aber es geht tatsächlich um die königlichen Honigbienen. Da gibt es nämlich einen Brauch, wo ich mir dachte, Moment mal, ich dachte irgendwie so, Wissenschaft, Science seid ihr irgendwie so ein bisschen näher dran, aber nein, der königliche Imker hat auf dem Gelände des Buckingham Palace die Bienen über den Tod der Queen informiert und das ist ganz wichtig, weil wenn er das nicht macht, dann werden die Bienen traurig und geben keinen Honig mehr.
Was? Also ist das wirklich die Begründung, dass die Bienen dann traurig werden? Mhm.
Und das war tatsächlich was jetzt nicht nur in UK vorkommt, sondern das ist ein Brauch, der sich auch in Deutschland findet, der sich auch in vielen historischen Gemälden findet. Das ist das sogenannte Telling the Bees. Ich weiß nicht ganz, wie es auf Deutsch heißt. Das ist der Brauch, dass zum Beispiel auch, wenn der Herr des Hauses gestorben ist früher, man bei den Bienen vorbeigelaufen ist, ihnen gesagt hat, jo, der ist jetzt tot, gebt aber bitte trotzdem weiter Honig, weil der neue Herr des Hauses, der bestimmt bald kommt, der wird sich weiter gut um mich kümmern.
Weil das natürlich auch der Grund ist, warum Bienen Honig geben. Ne? Das sind natürlich auch Angestellte, also Dienstpersonal, ne? Was Honig natürlich nur gibt für den jeweiligen, für den Besitzer. Das ist natürlich der Grund, warum Bienen Honig geben.
Ja.
Nicht, weil sie eigentlich ihre Larven damit füttern wollen und so. Aber
nein, auf gar keinen Fall. Nee. Und die wichtigste Frage ist aber, bringt das was? Haben Bienen Ohren?
Haben sie?
Nein, sie haben keine Ohren.
Also eigentlich müsste er das doch tänzeln. Eigentlich müsste es einen Tanz geben für die Monarchin ist gestorben und das müsste der Royal Beekeeper dann irgendwie einmal vorführen, ne? Also sich vor die ganzen Kästen
so um
stellen
den
und dann
Bau.
Genau, und dann mit seinem Po, oder? Die machen das, die tänzeln doch immer mit ihrem Po, müsste dann einmal ein paar Achten machen. Ich weiß nicht, wie viele Achten bedeuten, die Monarchin ist gestorben. Ich weiß nicht, wie diese.
Aber dann muss er ja auch noch klar machen, dass das ja nicht ihre eigene Monarchin ist, sondern die andere.
Ach so, stell dir vor, die ganzen Bienen denken,
Chaos.
Was, unsere Regentin? Ah nee, jetzt hat er noch einen Dreh gemacht. Ach so, die britische Regentin ist gestorben. Nochmal schweigehaft.
Nee, aber also Bienen können hören, aber halt so im ganzen Körper. Also die spüren die Bewegung in der Luft, die durch Töne beispielsweise entstehen. Ne? Also sie können so ein bisschen hören, aber sie kriegen, die kriegen nicht mit, ob der Typ jetzt gerade sagt, oh, mein Hund hat heute Morgen ganz schwierig nur gegessen, oder aber sagt, oh, die Monarchin ist tot. Also das könnt ihr mir nicht erzählen, Leute, aber ich hoffe natürlich, dass es den Bienen gut geht.
Ja, liebe Grüße an die Bienen und hoffentlich werden sie für wer ist jetzt King Charles? Das klingt ja auch so seltsam.
Der Dritte.
Mhm. Ja, für King Charles den Dritten noch fleißig royalen Honig produzieren.
Honig brauche ich jetzt auch nach dieser frühen Aufnahme für meine Stimme.
Ja.
Wir sind am Ende von dieser Folge schon wieder von dieser Woche. Ihr hört uns natürlich nächste Woche wieder. Und wir haben in der Zwischenzeit auch wieder was von euch gehört oder werden bestimmt auch wieder von euch hören, weil ihr schreibt uns total gerne Mails oder auch WhatsApps an unsere WhatsApp-Nummer. Und eine Sache möchte ich noch erzählen. Und zwar Christian hat uns geschrieben, der hört uns in der Schweiz. Wir haben vor ein paar Folgen mit Markus von Deutschlandfunk Nova eine Stunde History darüber gesprochen, dass Fahrräder als Kriegsgerät eingesetzt wurden, also ernsthaft im Militär ein Gerät waren, um damit in den Krieg zu ziehen, auch in Deutschland.
Aber als Fortbewegungsmittel, oder? Ich muss nochmal gerade nachfragen, als Fortbewegungsmittel, für die, die Folge nicht gehört haben.
Nicht um Leute abzuwerfen.
Nicht um Leute anzufahren oder so, wie viele Fußgänger es ja Fahrradfahrern vorwerfen, wenn sie mal wieder auf dem Fußgängerweg sind.
Nee, so zum Glück nicht. Aber Christian hat geschrieben, dass in der Schweiz bis 2003 offiziell es Armeefahrräder gab, um auch da als Bataillon Fortbewegungsmittel eingesetzt zu werden. Und ich, sorry, aber ich kann mir kein ungeeigneteres Land für Fahrräder vorstellen als die Schweiz,
oh Gott,
mit
ja.
ihren 8.800 Bergen. und die Dinger waren auch noch 20 Kilo schwer. Also viel Spaß damit. Sehr unterhaltsam fand ich auch, dass der Einsatz dieses Fahrrads in einer Kampfsituation beinhaltete, dass man über den Fahrradlenker hechtet und dann zu seiner Waffe greift.
Ja, wie man hechtet.
Scheint auch nicht ganz ungefährlich gewesen zu sein. Ja, man muss sich nach vorne über den Lenker hechten, dann um Kriegs...
Es sieht übrigens ganz witzig aus. Viele wissen es ja nicht, dass wir gerade so über Video zugeschaltet sind. Und Julia versucht mir hechten zu erklären, dass sie so ganz nah plötzlich an die Kamera kommt. Man hechtet und dann kommt dein Gesicht plötzlich ganz groß auf dem Bild.
Also ich habe viele Fragen dazu, aber ich finde es toll. Danke, Christian, dass du uns das geschrieben hast. Und danke auch an Gabriel, auch noch ein Hörer aus der Schweiz. Es ist schön zu erfahren, wo ihr uns hört und was ihr noch euch für Gedanken macht, was ihr entdeckt zu unseren Themen. Schreibt uns immer gerne.
Ja, 0174-432-1508. Ich bin übrigens der einzige Host, der diese Nummer auswendig kann.
So ist das, Sina. Dafür möchte ich dir einen Ig Nobelpreis verleihen.
Danke. Kriege ich auch eine Billion. Ich kriege auch hoffentlich eine Billion Dollar dann.
So machen wir das. Ich finde was. Also Leute, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Redaktion Christoph König und Chris Eckert.